Ja.
Ich habe eine ganze Menge Fragen. Aber gut. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist der Nationalismus dazu da, Politiker in Position zu hieven, damit sie einem das Leben regeln? Ist das richtig? Also, oder andere Frage. Sie reduzieren die Tätigkeit des Patriotismus darauf, oder nicht, die Tätigkeit des Staates auf rein monetäre Dinge. Oder sagen wir mal, der Einzelne hat im Umgang zum untereinander immer nur monetären Hintergedanken. Ist es denn nicht schön, wenn der Unternehmer und der Arbeiter, wenn sie Patrioten sind, sich wenigstens in diesem einen Moment mal nicht feindlich gegenüberstehen, sondern sich darüber freuen, dass meinetwegen eine Nationalmannschaft gewonnen hat. Also dass man ein Gemeinschaftsgefühl gefunden hat. Ist das nicht was Schönes? Also ich sehe das Negative jetzt nicht so klar.
Ja, wenn die Gemeinschaft da drin besteht, sachlich, die Gemeinschaft, die jeden Tag haben miteinander, wenn die da drin besteht, dass ein Unternehmen seinen Unternehmenszweck Gewinn dadurch zustande bringt, dass er die bei ihm Beschäftigten als Kosten behandelt. Und das heißt, gegen das vorgeht, was die Leute überhaupt zum Arbeiten treibt, nämlich dass sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Wenn also das tatsächliche Verhältnis von Unternehmer und Lohnabhängigen ein ausgetragener Interessensgegensatz ist, bei dem auch feststeht, wer am längeren Hebel sitzt, nämlich derjenige, der mit seiner eigentumsmäßigen Verfügung über das Unternehmen überhaupt darüber befindet, ob Leute überhaupt eine Gelegenheit haben, das Geld zu verdienen, das sie zum Leben brauchen. Also diese Leute mit ihrem Geldbedarf erpressen kann. Wenn das das wirkliche Verhältnis ist, dann finde ich ein dazu gedachtes Gemeinschaftsgefühl zum Kotzen. Dann finde ich es verkehrt, dann ist es eine Unwahrheit und dann ist es eine praktische Dummheit, die in der Tat, sagen wir es mal ruhig so kurz, den Herrschenden nützt. Und nur denen nützt. Richtig, Sie haben mich so gesehen richtig verstanden.
Beide haben sich zu einer Gemeinschaft zusammengefunden, nämlich der Arbeitende möchte vom Unternehmer nur Geld. Und der Unternehmer möchte mit dem Arbeitnehmer mehr Geld verdienen, als er dem Arbeitnehmer zahlt. Ansonsten würde er ihn nicht einstellen. Das war ganz einfach. Also haben beide im Grunde dasselbe Ziel.
Ja, das sind ja Freunde.
Das müsste ja nicht sein, aber sie haben beide dasselbe Ziel.
Sie haben, da ist sogar was dran. Die haben dasselbe Ziel, nämlich Geld zu verdienen. Ja? Aber dieses gleichgerichtete Ziel, das ein erzwungenes ist in einer Geldwirtschaft, dieses gleichgerichtete Ziel bringt sie in einen Gegensatz, bei dem feststeht, wer der Gewinner ist und wer der Geschädigte ist.
Also gar nicht.
Dass die zusammenkommen, schließt überhaupt nicht aus, dass der Nutzen des Unternehmens nur durch den Schaden des Beschäftigten zu haben ist.
Wo ist denn dann Schaden, wenn der Arbeitnehmer Geld verdient? Ich meine, er hat ja da einen Vorteil davon. Er tut etwas, kriegt dafür eine Belohnung und mit der kann er wieder etwas unternehmen. Das ist ja das Prinzip von Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
Ja. Er tut etwas. Was tut er denn? Er erfüllt die Leistungsanforderungen eines Unternehmens, die so kalkuliert sind, dass das Unternehmen für jedes Stück gezahlten Lohn aus der Leistungskraft des auf Zeit eingestellten Menschen möglichst viel verkäufliche Ware herausholt. Das macht diese Leistung, die der Mensch tut, ist Verbrauch, ist Untergrabung von der praktischen Lebenskraft des Menschen, der da in die Fabrik geht. Es ist nicht irgendeine Tätigkeit, so wie wir gehen mal gerade was lesen, sondern das möglichst viel aus dem Menschen rauszuholen ist, da kannst du übrigens in BWL-Büchern sogar nachblättern, das ist das Effizienzziel, dass ein Unternehmen bei der Organisation der Arbeit den Leuten gegenüber praktiziert, wozu er die Menschen nötigt in Form des Arbeitsplatzes. Da kannst du nicht so fahrlässig mal eben drüber weggehen und sagen, ja, der Mensch tut halt ein bisschen. Schauen wir uns mal die andere Seite an. Für dieses sich verbrauchen bekommt der Mensch, da hast du recht, einen Geldlohn. Nach welchem Kriterium kriegt er eigentlich den Geldlohn? Der Geldlohn, der ist vom Unternehmen notwendigerweise, das ist die Logik der dort geltenden Kalkulation, als Kost so niedrig, wie es irgendwie vertraglich geht. Also nicht bekommt er, was der Mensch braucht, das zählt da nicht. Sondern er bekommt das, was ein Unternehmen vertraglich durchsetzen kann, was seinen Standpunkt erfüllt, möglichst niedrige Kost für möglichst hohen aus den Leuten heraus wirtschaftbaren Ertrag. Jetzt hast du nach beiden Seiten hin beim Lohn einen Gegensatz zu dem Interesse des Menschen. Auf der einen Seite ist der Gegensatz, das, was er in der Fabrik oder am Arbeitsplatz, im Büro oder so tut, untergräbt ihn in der Eigenschaft, wofür er es überhaupt tut. Der Mensch kommt von der Arbeit notwendigerweise nach Hause als einer, dessen Lebenskraft begrenzt ist, untergraben ist in der Frage, so jetzt bestreitet er sein Leben, für das er überhaupt arbeiten gegangen ist. Und nach der anderen Seite ist es begrenzt und untergraben, dass er in der Freizeit, die ihm übrig bleibt, das Leben bestreiten muss mit dem Geld, das er verdient hat. Und dieses Geld seinerseits ist durch seine Kalkulation als Kost bestritten. Jetzt lasse ich die Preise großzügigerweise noch weg, an denen er sich dann auch noch eine blutige Nase holt. Also was ist denn da ein harmonisches Zusammenwirken, das ist ein ausgetragener Gegensatz und sonst gar nichts.
Mal anders gefragt, was wäre denn die Alternative, nicht arbeiten gehen?
Ey, das ist eine Frage.
Nein, das ist gar keine Frage, sondern das ist die Alternative, die es gibt in diesem System. Es gibt in diesem System die Alternative, dass Leute, die wie alle, die nicht selber vom Arbeiten des Eigentums leben können, die nicht ihr Geld arbeiten lassen können, wie das bei Banken und Versicherungen heißt. Alle sind sie darauf angewiesen, irgendeine Beschäftigung gegen Lohn zu finden. Das ist die in dieser Wirtschaftsweise einzige zulässige, bei Strafe des Gesetzes erlaubte Art, sich um seinen Lebensunterhalt zu kümmern. Aber dass alle davon abhängig gemacht sind, einen Lohn zu verdienen, heißt überhaupt nicht, dass in dieser Gesellschaft sich nach diesem Bedarf der Leute, der bei ihnen erzwungen ist, das Arbeitsplatzangebot richtet. Bloß weil alle Geld verdienen müssen, gibt es noch lange nicht Arbeitsplätze, an denen man das kann. Also gehört wirklich zur Alternative des Beschäftigtseins die andere Seite notorisch dazu, der unbeschäftigte und dadurch geschädigte Lohnabhängige, diese Figur des Arbeitslosen, der übrigens für sich nichts tun kann, der für sich deswegen nichts tun kann, weil alle Arbeitsmittel, mit denen man zu Werke gehen kann, ja Privateigentum in diesem System von Unternehmen sind. So, also erzähl mir nicht, was wäre die Alternative? Das ist die schäbige Alternative, die zum beschäftigten Lohnabhängigen dieses System auch noch für Lohnabhängige vorsieht.
Es ist doch aber auch so pauschal gesagt, dass es eben nur die Menschen gibt, die Kapital haben und eben die gerade so an den Mindestlohn, den es denen überhaupt mal gäbe, arbeiten. Es ist eben so, dass jeder, der Arbeit hat, eben so wenig, wie es nur eben geht, verdient. Das kann man sich schon bei Manager-Gehältern anschauen.
Ja, die Ausnahmen gibt es. Ja, die Ausnahmen gibt es. Es gibt in der Tat auch Stellen in diesem Wirtschaftssystem, die der Form nach auch mit Lohn entgoltene Stellen sind, also die sozusagen unselbstständig beschäftigte Stellen sind, die sich aber in einem Punkt dann doch entscheidend von den anderen als Minderheit abgrenzen. Manager sind nämlich Leute, die allen Ernstes von den Unternehmenseigentümern dafür bezahlt werden, dass sie die Funktionäre der Eigentumsvermehrung machen. So, dann dafür lassen die Unternehmenseigentümer Manager in der Tat beim Gehalt am Unternehmenserfolg, also an der Eigentumsvermehrung, partizipieren. Manchmal ist das sogar bei denen die Bezahlungsform. Jetzt kommen wir nicht mit dieser Sondereinrichtung der oberen 10.000 und sage, das wäre doch charakteristisch für das lohnabhängige Arbeiten.
Das ist natürlich so auch nicht gesagt. Ich sage nur, dass nicht jeder, der Lohn bezieht, eben an der Untergrenze ist. Und anderer Punkt, eben dieses System, was Sie immer so als bösen Geist darstellen, das ist nicht von irgendwoher erschienen. Das kommt durch die Menschen, die eben dieses System benutzen oder auch so haben wollten. Und die Menschen, die es nicht haben wollten, die können etwas dagegen tun. Das ist der Sinn in einer demokratischen Bevölkerung.
Also, dass sie was dagegen tun, da redest du mir aus der Seele. Ja, ja, dafür mache ich hier Reklame, dass sie dagegen was tun. Aber das andere stimmt nicht. Erstens ist dieses System, schön wär's, keine Idee. Wenn dieses System eine Idee wäre, hätten wir viel bessere Chancen. Weil der Beweis, dass das eine schlechte Idee ist, ist gar nicht so schwer. Leider aber funktioniert dieses System ein bisschen anders. Nämlich mit Gewalt. Die Eigentumsordnung und das damit etablierte Produktions- und Konkurrenzverhältnis, das ist nicht in einem freien Ideenwettbewerb als beste Lösung unter den Menschen vereinbart worden, sondern das steht qua staatlicher Gewalt fest. Und du kannst es ja mal probieren morgen, ob man in einen Laden reingehen kann und sagen, dass man das bezahlen muss, ist doch eine doofe Idee, ich mache das jetzt mal anders. Da wirst du schon merken, dass du es damit was anderem zu tun bekommst als mit einem munteren Ideenwettstreit.
Ja, wir haben beim nächsten Punkt. Dieses System, wie Sie ja gerade eben sagten, wird durch den Staat geschützt. Und woher kommt denn bitte der Staat? Ist das jetzt auch wieder irgendeine von oben entschiedene Einrichtung?
Ja.
Oder ist es so, wie in der Demokratie eben sein soll, dass die Leute den Staat wählen? Also die Politiker, die eben den Gesetz verabschieden, wählen würden.
Also ich höre ja bei dir raus, dass du das eigentlich ganz gut findest, die Verhältnisse, in denen du lebst, aber ich glaube, du kennst dich in denen nicht aus. Ich glaube, du kennst dich in den demokratischen Verhältnissen echt nicht aus. Hast du jemals einen Wahlzettel gesehen, auf dem steht, ich möchte Ja, Nein sagen zu Staat? Staat ja oder nein?
Was soll denn das bringen, so die Fragestellung?
Das ist aber seine Behauptung. Die Menschen entscheiden sich in einer Demokratie, dass sie den Staat wollen. Diese Frage, ob sie den Staat wollen, wird in einer Demokratie nie gestellt, wohlweislich.
Der Staat ist aus der Evolution entstanden. Was wäre denn eigentlich die Möglichkeit, dieses System zu verändern? Das ist doch eigentlich die Frage, die Sie versuchen aufzuwerfen. Oder eigentlich, die Sie kritisieren, weil Sie keine beantwortet.
Machen wir doch erst nochmal vorher den Eingedanken zu Ende von Ihnen.
Okay.
Also einfach nochmal, das eine hast du ja jetzt schon widerlegt, also es steht nicht auf dem Wahlzettel drauf, willst du den Staat ja oder nein, und dann könnten die Leute ihn einfach abwählen. Was steht denn auf dem Wahlzettel drauf? Da steht doch drauf, das Personal, was man wählen kann und auch soll, dass dann diesen Staat, der vorher feststeht, an die Ämter für diesen Staat ausübt.
Ja, natürlich.
Aber der Staat, der steht vorher fest.
Ja, und vielleicht noch eine Ergänzung. der steht nicht nur fest, der steht in seiner ganzen Staatsräson fest. Also du merkst doch, an dem, jetzt haben sie in Spanien gewählt, was das für eine Wucht ist. Die Krisenbewirtschaftung dieses Volkes hat zu großer Unzufriedenheit geführt, berechtigterweise. Sie sind da mit dem Angebot konfrontiert worden. Ja, nicht, dass sich ihre Lebensverhältnisse ändern, sondern das ist von vornherein klar gewesen, dass die so weitergehen oder für sie noch schlimmer werden. Aber sie sind mit dem Angebot konfrontiert worden, doch ein anderes Personal wählen zu können. Und das haben sie ja auch wahrgenommen. Und das ist die Freiheit, die sie in der Demokratie haben.
Ja, richtig. Und dieses Personal wird ja dann eben nach den Ankündigungen, die es vorher trifft, dann diesen Staat formen. Und da hat man doch als einzelner Bürger eben dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte eben diese Partei, die diese Ziele verfolgt, wählen oder eben eine andere. Und der Staat ist ja nicht festgesetzt, dass der irgendwie in eine Richtung immer geht und alles, und jede Partei will dasselbe, auch wenn es so fein ist.
Doch, jetzt behaupte ich einfach mal, doch, der ist ziemlich festgesetzt. Dieser Staat ist in Gestalt seiner Verfassung und in Gestalt der im Lande etablierten Interessensverhältnisse praktisch sehr, sehr festgelegt. Ehe es zu einer Wahl kommt, alle 4 Jahre, steht nicht nur in der Verfassung fest, dass der Staat eine Gesellschaft des Wachstums von Privateigentum zu betreuen hat. Das steht in der Verfassung fest. Privateigentum ist die Raison dieser Nation. Sondern es steht auch praktisch fest. Das gesellschaftliche Leben vom Staat ist so etabliert, dass alles Produzieren, alle Produktionsmittel in Unternehmerhand sind, und dass davon alle anderen Lebensverhältnisse abhängig gemacht sind. Und ehe irgendeine Partei ein Programm schreibt, steht fest, dass sie dafür ein Programm zu schreiben hat. Wie will die CDU, wie will die SPD mit Unternehmen und Wachstum, mit Lohnarbeitern und Arbeitslosen, mit der Konkurrenz in der globalisierten Welt um Wachstumserträge, wie will die Partei damit verfahren? Ehe ein Programm geschrieben ist, steht fest, dass es ein Programm für diese feststehende Staatsräson und für diese feststehenden, eingerichteten, herrschenden Interessen im Land zu sein hat. Eine Partei, die das nicht macht, die mit was anderem anrückt, für die gibt es immer schon eine Rechtsordnung, die ist verfassungsfeindlich. Die kann das Antreten gleich vergessen. Die wird als verfassungsfeindlich, und zwar mit dem billigen Argument, da wird sie nicht auseinandergesetzt mit dem, was die vorschlägt, sondern die wird mit dem Argument, passt nicht zu unserem Laden, passt nicht zu unserer Geschäftsordnung, bekämpft. So geht es zu in der Demokratie. Und die Frage in der Tat wird dem Bürger vorgelegt, die darf er sogar entscheiden, da darf er sogar Gutenberg-Karrieren ruinieren und alles Mögliche, ja. Aber die Frage, die ihm vorgelegt wird, ist, welche Art dieses Staatsprogramm zu machen und welche Köpfe, die das machen sollen, sollen das tun. Und das, was sie tun sollen, steht im Prinzip fest. Sollen das Staatsgeschäft erledigen. Das wirklich, so wirst du eingewickelt in diesen Laden, darfst du als demokratischer Wahlbürger entscheiden. Ja. Aber nur das.